ARD.
Wenn es das Einzige ist, was du aus der Folge heute mitnimmst, dann ist es, dass es keine Saugverwirrung gibt.
Halleluja.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Herzlich willkommen. Das ist euer Podcast rund um die Geburt, Schwangerschaft und die erste Zeit mit Baby.
Hey, du hast dich getraut.
Ja,
das erste Mal.
Ich starte heute
Worte
mal.
Von Manu. Wie schön.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Tatsächlich schwanger. Das ist der Podcast, den ihr jetzt braucht. Hier gibt es nämlich kompakte Infos für diese besonderen Monate.
Folgt uns am besten sofort und teilt die Folgen dann mit allen Leuten, denn diese Infos sind nicht nur für Schwangere. Also mir ist wichtig, hier auch wirklich immer Tipps und Infos für uns Partner und Partnerinnen zum Beispiel mitzubringen. Ich bin übrigens Tim, habe selber zwei kleine Kinder und neben mir sitzt Lucy, auch ein ganz wichtiger Teil vom Podcast. Du bist Mutter von einem Kind und wir beide arbeiten hier beim Norddeutschen Rundfunk.
Korrekt. Und wenn ihr uns gerade nicht zum allerersten Mal hört, dann kennt ihr auch schon Manuela Tavares, Ärztin mit dem Fachthema Schwangerschaft und Geburt. Und auch sie gehört hier fest zum Team.
Genau. Und heute sitze ich hier in meiner Rolle auch als frühere Stillberaterin. Ich habe nämlich diese Ausbildung mal gemacht. Und das Thema Stillen ist zwar hauptsächlich ein Thema der Hebammen, aber auch wir Ärztinnen haben ganz viel damit zu tun.
Krass, was du schon alles gemacht hast.
Ja.
Trauerbegleiterin, Stillberaterin, das ist ein Wahnsinn.
Ergänzend gibt es heute dann aber auch eine Hebamme noch zu hören öfter mal.
Wir biegen langsam ab auf die Zielgerade hier der ersten Staffel dieses Podcasts, denn in den letzten beiden Folgen, da haben wir unser, ich nenne es jetzt mal Podcast-Kind, zur Welt gebracht und wir haben auch schon so die ersten Momente nach der Geburt mit dem Kind erlebt. Das heißt, vor uns öffnet sich jetzt wirklich eine ganz neue Welt mit auch eben ganz neuen Herausforderungen.
Das hast du richtig cool gesagt, eine ganz neue Welt. Also so habe ich es auch empfunden. Wir hatten ja schon einige sensible Themen hier bei uns im Podcast und auch Stillen gehört dazu, weil es ja oft vorausgesetzt wird, dass man das möchte und dass das auch alles klappt.
Genau, und so kann es ja auch sein. Also wir wollen jetzt keinem hier die Illusion nehmen. Also das kann schon funktionieren, dass alles sofort klappt, aber eben auch nicht. Und wir haben euch in der letzten Folge versprochen, wir machen wirklich eine Folge nur zum Thema Stillen, ganz detailliert, nehmen uns Zeit dafür und wie immer kriegt ihr hier alles das, was ihr wissen müsst. Also wir klären die Fragen, was ist überhaupt Muttermilch? Wie funktioniert das überhaupt mit dem Stillen? Was kann ich machen, wenn es eben nicht funktioniert? Und was bedeutet das eventuell auch für mein Kind?
Ihr braucht jetzt aber keinen Zettel und Stift holen. Niemand muss hier mitschreiben. Die wichtigsten Infos findet ihr kompakt zusammengefasst auf ndr.de/tatsächlich schwanger und tatsächlich
mit AE. Und wir checken mit Manu auch zum Schluss der Folge nochmal ganz viele Mythen rund ums Stillen für euch. Da gibt's ja so einige. Ich sag schon mal als Stichwort: Saugverwirrung. Großes Thema. Ihr werdet verwundert sein, was da die Antwort ist. Los geht's.
Lasst uns mal mit den Basics anfangen. Wie genau funktioniert denn das jetzt mit der Muttermilch, Manu?
Mit der Muttermilch, einige sagen dazu vielleicht auch Brustmilch, das ist total interessant, denn in der Schwangerschaft bereitet sich der Körper und auch die Brust schon auf die Milchproduktion vor. Das Drüsengewebe der Brust ändert sich zum einen erstmal durch den Hormoneinfluss in der Schwangerschaft. Mhm. Und es kann sein, dass deine Brust schon in der Schwangerschaft Milch produziert. Meistens dann so in der zweiten Schwangerschaftshälfte, also so nach 20 Schwangerschaftswochen. Die Milch verbleibt aber häufig noch in der Brust. Und erst nach der Geburt, wenn der Mutterkuchen dann geboren wurde, kann ein anderes Hormon ausgeschüttet werden, nämlich das Prolaktin. Das kann man sich vielleicht herleiten. Pro heißt für etwas sein und die Laktation ist die Milchbildung. Also Prolaktin, das Hormon, führt dazu, dass die Brust eben Muttermilch produzieren kann. Und damit die rauskommt, dann ist es das Oxytocin. Das haben wir ja auch schon in ein paar Folgen gehabt. Wir haben also zwei Sachen. Wir haben einmal die Produktion und einmal, dass die Milch überhaupt aus der Brust rauskommt.
Interessant. Also Oxytocin, Wehenhormon, Bindungshormon und jetzt auch Milcheinschusshormon sozusagen.
Genau, oder Milchejektionshormon, genau,
also,
dass die rauskommt.
Das Hormon hat eine Menge zu tun in der Schwangerschaft.
Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie die Muttermilch dann auch noch produziert wird. Da erlebe ich auch immer so Aha-Erlebnisse, dass das ja im Grunde genommen einmal die Brust wird mit Blut geschwemmt. Diese kleinen Brustdrüsen nehmen sich dann aus dem Blut alles, was sie brauchen und produzieren die Milch. Das heißt, Muttermilch ist im Grunde genommen Bestandteil des Bluts des Körpers.
Ich glaube, ich habe das mal gehört, aber wenn ich das so höre, denke ich so, ah, okay, weil echt bei Milch ganz banal, ne? Dann denke ich natürlich immer irgendwie an die Kuhmilch, so ganz blöd, so, ne?
Naja, aber die wird ja dann auch aus dem Blut der Kuh
gemacht. Ja, ja. Und zum Beispiel Urin kommt ja im Grunde genommen, wenn man es so weiterspinnt, auch aus Blut einfach. Das weiß man vielleicht auch nicht, ne? Also alles, was so, es wird aus dem Blut herausgezogen und dann gibt es bestimmte Zellen, die das produzieren. Aber ganz interessant.
Ja, und dann kommt der Milcheinschuss und ich weiß noch, wie hart das war, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich hatte das Gefühl, ich habe da Steine im BH und dass die gleich platzen. Und da hatten wir schon in Folge 5 einen richtig guten Tipp, nämlich von der Zweifachmama und Podcasterin Toja Diebel, nämlich, dass man so ein paar Kühlkissen im Kühlschrank haben sollte. Die kann man sich dann nämlich ganz gut auf die Brust legen. Das spannt,
aber
das
nicht
entspannt.
Zu kalt. Nicht zu kalt, hatten wir ja auch damals gesagt, sondern immer mit so einem Tuch dazwischen.
Das stimmt.
Aber die Milch, die schießt ja jetzt nicht gleich komplett fertig aus den Brüsten, sondern die verändert sich mit der Zeit, ja. Also so mit dem Entwicklungsstand des Babys sozusagen.
Ja, und das finde ich auch ziemlich spektakulär, dass die Zusammensetzung der Muttermilch sich wirklich an die Bedürfnisse des Kindes anpasst. Und die allererste Milch, die kommt, die heißt auch Kolostrum. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal das ganz frisch geborene Baby im Kreißsaal vorstellen, das war ja vorher noch geschützt in der Gebärmutter. Und was braucht dieses Kind jetzt? Also es braucht einmal Immunschutz, deswegen hat das Kolostrum sehr, sehr viele Antikörper und viele weiße Blutkörperchen, die auch für deinen Immunschutz verantwortlich sind. Und es muss jetzt auch das erste Mal die Nahrung über den Mund verdauen. Hat es ja bisher noch nicht gemacht, hat ja die Nahrung über die Nabelschnur bekommen. Das heißt, diese erste Milch ist in der Zusammenstellung auch so aufgebaut, dass sie sehr gut verdaulich ist. Habt ihr Kolostrum schon mal gesehen?
Du nickst so, ja? Ich habe es gesehen, ich habe es bei mir gesehen und ich habe ein Foto von gemacht. Das ist nämlich es war so ein ganz kleiner Tropfen und das war ja etwas dicker und sehr gelb.
Ja, es ist so ganz, ganz dunkelgelb und häufig sieht man es selber vielleicht gar nicht, weil die Menge ist sehr wenig und das Baby trinkt ja direkt aus der Brust heraus. Aber es ist so ganz dickflüssig, ganz dunkelgelb. Das kann man mal sehen, wenn man das so sammelt vorher, genau.
Ja, ganz anders wie die Milch dann später.
Ja.
Ich habe in Vorbereitung auf die Folge mit der Hebamme und Influencerin Sissi Rasche gesprochen. Die werdet ihr immer mal wieder in der Folge hören. Aber ich finde, jetzt gerade ist ein guter Moment, denn ich habe mit ihr auch über diese allererste Milch gesprochen.
Das ist ja sozusagen das Superfood beim Stillen. Also das ist wirklich das Kostbarste, was du haben kannst. Und auch wenn du vielleicht dir heute zuhörst und nicht stillen möchtest, ist das eine Sache, die wir Hebammen und auch betreuenden Gynäkologen und Gynäkologen immer raten, dass das Kolostrum sonst per Hand ausgeschritten wird, weil du musst es dir vorstellen, das ist einfach wie eine natürliche erste Impfung für dein Baby.
Superfood und die erste natürliche Impfung. Ich finde das so krass, dass der Körper das produzieren kann.
Ja,
selbst.
Voll.
Ja? Lass uns doch aber nochmal schauen, wie sich die Milch weiter verändert.
Da sich die Milch ja an die Bedürfnisse des Kindes anpasst, verändert sich zum einen der Flüssigkeitsgehalt. Also es muss ja mehr Flüssigkeit zu sich nehmen. Und im Verlauf wird auch der Fettgehalt und Kohlenhydratanteil höher. Das Kind muss ja auch wachsen, daher gibt es dann viele Proteine. Und es ist total interessant, dass die Vormilch, also wenn das Baby an die Brust geht, die erste Milch, die kommt, die ist sehr viel wässriger. Und zu einem späteren Zeitpunkt geht der Fettgehalt deutlich höher. Also wenn das Kind wirklich viel Hunger hat und viel Fett braucht und lange an der Brust ist, dann ist am Ende mehr Fett. Wenn es jetzt nur Durst hat, geht es da an die Brust und kriegt eher etwas Wässriges, also gegen Durst etwas.
Also erst kommt das Kolostrum, da hast du jetzt gesagt, die ist dickflüssig.
Das ist
ja nicht
die ersten Stunden, genau.
Dann kommt die Vormilch. Ne?
Also die Vormilch gehört schon zu dieser richtigen, wenn wir das so richtig in Anführungszeichen, zu der Milch. Aber da gibt es eben ein Stadium ganz am Anfang, wenn du anfängst zu stillen. Das ist die Vormilch. Und dann die Milch, die danach kommt, die eher fetthaltige Milch.
Jetzt mal so das Best-Case-Szenario, Manu. Wie sieht für dich als Ärztin und frühere Stillberaterin das perfekte Stillen aus?
Ah, wenn du mich das schon so fragst, natürlich gibt es das perfekte Stillen nicht, sondern natürlich gibt es für dich persönlich vielleicht auch eine andere Vorstellung. Das kann ich gar nicht so generell sagen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass wenn jemand stillen möchte und dass alles gut klappt, dass das entspannt stattfindet, in Ruhe und ohne Schmerzen. Das heißt, dass immer Ruhephasen eingebaut werden. Und mein Tipp hier an dieser Stelle auch vor allem entspannte Schultern. Man hat immer so Nackenschmerzen oder so, wenn man sich so ganz anspannt, immer dran denken, die Schultern total zu entspannen. Und apropos so perfekte Stillen. Stillen ist ja etwas, das man üben muss. Und zwar beide Seiten, also sowohl die Mutter als auch das Kind müssen das üben.
Ja, und das sagt einem keiner vorher. Also, dass mein Kind das auch üben muss.
Ja, und es ist auch eigentlich, finde ich, immer doof von der Natur gemacht. Also, dass das nicht so ganz automatisch klappt, wie zum Beispiel Atmen oder so.
Ja, mein Mann meinte dann auch so, hätte man das nicht vorher üben können? Ich so, na, wie denn?
Ja, weil es braucht immer zwei Seiten, das Kind ist ja noch nicht da, ne?
Ja, genau.
Also, liebe Natur, ne, wenn du das jetzt hörst, das hätte man besser machen können. Aber gut, wir kriegen das hin, unter anderem jetzt mit dieser Folge, euch da gut aufzuerklären, wie es richtig gut funktionieren kann.
Ich habe ja ein bisschen Tagebuch geführt die ersten Tage und ich habe auch nochmal zu diesem Thema was gefunden, nämlich zum Thema Üben. Ich zitiere, ich glaube, wir brauchen mehr Übung bei den Stillpositionen. Ich habe Chris alleine in den Garten fahren lassen, damit wir kuscheln und üben können. Dann ein bisschen später, alles richtig gemacht. Im Liegen gestillt, sogar die entzündete Seite ein paar Minuten. Und dann habe ich geschrieben, dass mein kleiner Sohn auch entspannt war.
Das hört sich ganz schön an. Zu diesen verschiedenen Stillpositionen, ist es so, dass man einmal Mutter und Kind betrachten muss. Ne? Wenn du jetzt die Mutter anschaust, kannst du dir eigentlich alle Positionen vorstellen. Im Liegen, im Sitzen, im Halbsitzen, im Aufrechten. Einige stillen sogar beim Laufen später, wenn sie da so total gut in dieser Stillbeziehung sind. Und das Kind, das kann auch sehr viele verschiedene Positionen haben. Hier auch nochmal der Tipp, dass die Stelle, die sich eigentlich am härtesten anfühlt, da wäre idealerweise das Kinn des Babys. Also wenn du die Brust anschaust wie eine Uhr und es tut dir bei 3 Uhr eher weh und da ist es eher hart, dann versucht das Baby da so hinzulegen, dass das Kinn des Kindes genau an dieser Stelle ist.
Warum? Weil das Kinn durch die Saugbewegung quasi die Stelle dann...
So ein bisschen diese Drüse an der Stelle ein bisschen mehr ausmassiert.
Ja, ja, okay, ja, verstehe. Okay.
Und das heißt, du kannst dir zum Beispiel auch, das am Anfang gucken alle immer erstaunt, wenn du dich hinlegst und das Kind quasi über deine Schultern liegst,
ja,
dann kann das Kind auch im oberen Teil deiner Brust sein. Und das ist ja mal so eine Stillposition, die sieht man gar nicht so häufig irgendwo. Aber auch das wäre natürlich möglich, dass das Kind einfach so... Huckepack auf deiner Schulter, an deiner Brust ist.
Ja, bis es bei uns dann auch wirklich gut geklappt hat, hat es auch ein paar Tage gedauert. Also dieses erste Anlegen hat eigentlich so gar nicht richtig gut geklappt. Schon allein, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich ihn halten soll. Und ich hatte ja auch einen Dammriss und ich sollte im Liegen stillen, weil ich keinen Druck auf meine Wunde ausüben sollte. Und im Liegen hat das erst gar nicht funktioniert. Also ich habe mich so umgedreht und mein Sohn konnte auch nicht so richtig gut saugen. Und dann habe ich mich doch auf den Po gesetzt. War dann auch okay, weil es ging auch nicht anders. Ich hatte aber echt zwischendurch Panik, dass der verhungert.
Ja, also ich kann deine Sorge total gut verstehen, dass du Angst hast, dass das Kind nicht genug zu essen bekommt. Man muss sich ja auch erst einspielen und das ist eine ganz neue Situation, die du noch nie erlebt hast. Und wenn du anlegst, kann es sein, dass du das Gefühl hast, es kommt überhaupt gar nicht viel raus. Aber weißt du, in diesen ersten paar Stunden kommen kleine Tropfen wirklich sehr reichhaltiger Muttermilch und die werden dein Kind erstmal wirklich ausreichend versorgen. Und bis eure Stillbeziehung sich aufgebaut hat, wird auch nicht nur von dir, sondern auch von dem medizinischen Personal darauf geachtet, dass dein Kind nicht zu viel abnimmt. Und du wirst auch meistens erst entlassen, wenn das Kind wieder am Zunehmen ist. Denn ein bisschen abnehmen tun ja alle. Und solange bist du auf jeden Fall nicht alleine und bekommst immer Unterstützung.
Ja, und gut, Lucy, dass es bei dir dann irgendwann doch funktioniert hat. Aber ihr hört jetzt vielleicht gerade zu und bei euch funktioniert es nicht so, auch nach mehreren Tagen nicht. Warum kann denn Stillen nicht funktionieren? Weil das ist ja einfach eine saublöde Situation, in der sich dann auch viele fragen, bin ich schuld? Irgendwie die ganze Welt scheint es hinzubekommen und ich krieg's jetzt irgendwie nicht hin, mache ich irgendwas falsch? Also krasse Drucksituation. Aber erklär du mal, warum funktioniert bei manchen Stillen nicht?
Ja, also selber schuld ist man ja fast nie, ne? Also dass diesen Druck, den kann ich auch nachvollziehen, dass man den spürt. Aber
total.
Wenn wir uns das jetzt rein körperlich anschauen, also zum einen muss Milch produziert werden. Da bist du jetzt auch nicht schuld, wenn das nicht stattfindet, wenn da die Milchzellen das nicht richtig dann machen oder keine Milch produzieren. Das ist ja nicht deine Schuld. Es kann auch sein, dass zu viel Milch produziert wird. Da gibt's von beiden zu viel oder zu wenig. Und dann muss ja die Milch raus aus der Brust. Da kann es auch sein, dass es da Probleme gibt, einen Stau oder dass einfach die Milch nicht aus der Brust rauskommt. Wenn du anlegst, kann es sein, dass beim Anlegen nicht ganz korrekt angelegt wird und deine Brustwarze dann auch sehr sensibel ist. Du hattest ja auch, Lucy, gesagt vorhin, dass du die entzündete Stelle hattest und an der konntest du dann aber doch irgendwie auch anlegen.
Ja, ich habe es dann einfach weiter probiert.
Ja, genau. Irgendwie so dranbleiben und schauen, ob es vielleicht irgendwie Tipps geben kann von deiner Hebamme, wie du die Stillposition nochmal veränderst, um diese Dinge vielleicht zu ändern. Ganz manchmal kann man aber auch da gar nichts machen, obwohl man ganz lange versucht hat und alles probiert hat.
Genau, das hat mir Hebamme Sissi Raschen nämlich auch erklärt. Klar, es gibt einiges, was man machen kann, was man versuchen kann, aber irgendwann darf es dann auch den Punkt geben, an dem es besser ist, einfach nicht mehr zu stillen, selbst wenn man sich dann eigentlich dafür entschieden hat.
Wenn es halt diese speziellen Probleme sind, was auch immer, Brustwarzen nicht heilen, und die Frau einfach so unglücklich ist und dadurch natürlich das Kind auch unglücklich und die ganze Familienkonstruktion und dann sind da vielleicht noch Geschwisterkinder und so. Und da muss man vielleicht einfach gucken, so okay, wir haben jetzt hier wirklich alles versucht, aber irgendwann ist halt auch irgendwie, muss man auch die Kirche im Dorf lassen und gucken, ob das nicht eher dann nur noch eher was Negatives ausübt, alle angespannt sind und dann ist es natürlich eine gute Entscheidung. Deshalb solltet ihr auch immer vorsichtig sein, wenn ihr jetzt halt Menschen trifft, die, warum sie eine Flasche geben, ne, was da für eine Geschichte dahinter ist. Ne? Vielleicht ist da eine super verletzte Frau, die alles versucht hat und immer stillen wollte und total unglücklich ist und wenn dann da einer irgend so einen blöden Spruch macht, das ist einfach so ein sensibles Thema und das sollten wir immer im Hinterkopf haben, dass man da einfach sehr sehr vorsichtig ist, wenn man da irgendwelche Sprüche macht, ne?
Ja, guter Hinweis.
Ja, finde ich total wichtig, diesen Punkt. Und hier in diesem Augenblick habe ich gedacht, habt ihr euch beide denn eigentlich die Frage gestellt, überhaupt, ob ihr stillen wollt oder nicht? Tim, also du jetzt vielleicht selber nicht, ob du stillen willst?
Nee, ob ich stillen will nicht, aber das war bei uns schon eine Frage, die wir so als Paar geklärt haben. Also wollen wir eigentlich, dass Sarah die Kinder stillt oder nicht? Wobei ich auch sagen kann, es war dann doch relativ schnell klar, doch, also Sarah stillt die Kinder oder versucht es. Also einfach, weil es easy ist, du hast halt die Nahrung immer dabei. Du musst nicht überlegen, ah, ich muss noch irgendwie was einkaufen oder was kühlen und immer irgendwie dran denken, das mitzunehmen. Es ist einfach immer dabei. Und dann, ja, kann ich schon auch sagen, eben auch, weil es von der Gesellschaft irgendwie so diesen Druck gibt, dass man sagt, so ja, okay, das gehört halt einfach dazu, dieses Stillen. Also da kann ich nicht sagen, dass das jetzt nicht auch irgendwie eine Rolle bei uns gespielt hat. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Sarah jetzt nicht der größte Fan vom Stillen war. Also sie hat es irgendwie nie geliebt. Gerade so die Anfangszeit, da war es auch sehr heiß, Hochsommer und die Kinder mussten beide oft gestillt werden. Also das war einfach auch echt stressig und dann hast du auch, vielleicht Lucy, kennst du auch das Gefühl, immer wie ein Fremden an deinem Körper und dann an so einer sensiblen Stelle wie der Brust. Also auch das war nicht so super und sie war dann froh, als irgendwann nach einigen Monaten die Zeit mit dem Stillen vorbeigegangen ist und rum war.
So ging es mir nur am Ende. Ich habe ja insgesamt 14 Monate gestillt und ich würde sagen, 12 Monate davon war ich total fein damit. Die letzten beiden hätten wir uns schenken können. Nee, da kam mein Sohn dann immer noch so alle 2 bis 3 Stunden in der Nacht und ja, ich glaube, das hätte man einfach auch nach einem Jahr dann beenden können. Aber es ist auch ein Prozess, an dieser Stelle schon mal gesagt, abstillen. Fand ich jetzt auch nicht so super einfach und ich muss einfach sagen, Muttermilch ist ein geiles Zeug. Ne? Also ich bin einfach total begeistert, weil man hat es immer dabei. Es sind die richtigen Nährstoffe dabei und man kann in dem Sinne ja nichts falsch machen. Und Fläschchen war irgendwie immer so ein bisschen die zweite Wahl. Und ich glaube auch eher so aus diesem, nee, Muttermilch, das ist normal, das macht man so. So, ich habe das nie gejudged bei anderen Leuten, aber es ist irgendwie so drin.
Also darum nochmal ganz wichtig. Es ist okay, sich auch bewusst dagegen zu entscheiden, auch jetzt nicht nur, weil es nicht klappt oder so, sondern einfach, weil man da keinen Bock drauf hat.
Ja,
das
voll.
Hat zum Beispiel auch eine Freundin von mir gemacht, die gesagt hat, nee, sie möchte das einfach nicht, sie möchte nicht stillen, sie mag das nicht. Respekt für diese Entscheidung, weil klar, man hat einen gesellschaftlichen Druck, also auch sie ist oft darauf angesprochen worden, warum machst du das denn nicht und so.
Und den würden wir jetzt gerne eigentlich ändern, ne?
Ja, allein schon wegen dem Wort Flaschenkind, das klingt ja direkt wie so ein Label. Darum wollen wir jetzt da wirklich mal mit einem anderen Blick drauf gucken. Also, wenn ich nicht stillen möchte, dann ist es so, dass ich da direkt nach der Geburt eine Tablette nehme, ne? Die diesen Abstillvorgang quasi einleitet.
Genau, wir unterscheiden zwei so verschiedene Abstillen. Einmal das Primäre, das heißt, du entscheidest, du möchtest gar nicht stillen und dann möchten wir verhindern, dass die Milchproduktion losgeht. Das heißt, du musst nach der Geburt so innerhalb von so 72 Stunden eine Tablette bekommen, damit du gar nicht in die Milchproduktion kommst. So wie die Hebamme Sissi Rasche vorhin auch gesagt hat und wir auch in der letzten Folge, ist es in dieser Situation trotzdem so, dass man zum Beispiel das Kolostrum aber noch geben kann, wenn man das möchte. Aber es ist auch völlig okay zu sagen, nee, das möchte ich eben gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass mein Kind meine Milch bekommt und dann bekommst du eine Tablette.
Genau, so hat es die Bekannte von mir gemacht. Die hat das Kolostrum gegeben.
Die hat das sogar gegeben, genau, aber auch da keinen Druck. Wenn du das nicht geben möchtest, dann eben auch nicht. Und dann gibt es das sekundäre frühe Abstillen. Das heißt, du hast vielleicht ein paar Tage probiert und stellst dann aber fest, irgendwie es funktioniert nicht oder es sagt dir nicht zu, du möchtest das einfach nicht. Dann kann man nicht nur eine Tablette geben, sobald schon Milchproduktion gestartet hat. Das ist dann ein etwas langwieriger Prozess, entweder unterstützt durch Tabletten oder so das Natürliche hier so in Häkelchen abstillen, wo du immer weniger gibst und die Brust kühlst, vielleicht Tees trinkst, die Milchproduktion reduzieren.
Bei Roman und Daniel, die haben wir für diese Folge interviewt, da war Stillen kein Thema. Sie sind nämlich zwei Männer und sie haben eine Regenbogenfamilie gegründet.
Genauer gesagt haben sie Zwillinge adoptiert, die sind mittlerweile schon 4 Jahre alt und sie haben von Anfang an mit der Flasche gefüttert und für sie war besonders wichtig, in ihrem Fütterrhythmus zu bleiben und es sich beim Füttern schön zu machen.
Es ist schon was sehr Schönes. Wir haben das bei uns auf dem Sofa oder auch im Bett oder wo halt auch immer schon immer versucht zu zelebrieren.
Aber wir waren trotzdem auch recht viel unterwegs, weil wir hatten ja diesen unglaublich tollen 4-Stunden-Rhythmus, dem ich wirklich jedem auf den Weg mitgeben kann. Und dieser 4-Stunden-Rhythmus hat uns natürlich auch das Leben erleichtert.
Und Freizeit beschert.
Genau, weil wir wussten ganz genau, hey, wir haben die Kinder um 8 Uhr gefüttert und wussten, okay, wir haben jetzt 10, 11, 12 bis, oder war es um 7, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Uhrzeit das waren, und hatten 4 Stunden Zeit. Wir sind ins Auto gefahren, wir haben Sachen in München mit den Kids unternommen und wussten, okay, so, wenn es so 3,5 Stunden wieder vorbei waren, wussten wir, okay, wir brauchen jetzt irgendwo unser Plätzchen. Entweder sind wir zum Essen gegangen, haben sie wieder gefüttert und es ging wieder los. Und wieder hatten wir 4 Stunden Zeit. Also es war schon eine mega Geschichte, muss ich sagen, gell?
Boah, ey, da bekomme ich gleich wieder so ein bisschen Stress, wenn ich das höre. Also bei uns hat das mit den 4 Stunden Abstand selten funktioniert. Also weder als die Kinder gestillt wurden, noch in der Zeit, als sie dann später auch Fläschchen bekommen haben, weil klar, wenn die irgendwie geweint haben und so, dann haben wir die auch in kürzeren Abständen gefüttert. Manu, gibt es so einen normalen Abstand des Fütterns?
Also es gibt keine konkrete Empfehlung, wie der Abstand zwischen so Stillmahlzeiten oder eben Flaschen sein soll. Das kannst du individuell bei dir herausfinden. So 2 bis 4 Stunden ist, glaube ich, so ein ganz guter Anhalt. Wenn wir jetzt nochmal das Stillen anschauen, ist es so, dass die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, empfiehlt eher das Stillen on demand, also nach Bedürfnissen des Kindes. Mhm. Das heißt, du schaust, wie viel braucht es, kann mal eine längere Pause sein, kann auch eine kürzere Pause sein. Das Stillen ist da nicht nur Nahrung, vielleicht braucht es auch körperliche Nähe. Also es unterstützt viele andere Bedürfnisse, die nicht nur Trinken und Essen sind. Und natürlich ist der Bedarf, der, wenn du jetzt stillst, auch dein eigener Bedarf, kann auch mal den Rhythmus vorgeben. Ich sag mal, wenn dein Baby schläft und deine Brust ist ganz hart, voller Milch, kann es auch mal sein, dass du dein Baby wächst, weil du auch gerade den Bedarf hast, die Milch dann loszuwerden, sage ich mal. Wie war das bei dir, Lucy? Wie hast du das gemacht?
Ja, wir haben dann auch bedürfnisorientiert gestillt, also wir, also ich.
Ja.
Immer dann, ja, ich habe es immer versucht sozusagen, wenn er geweint hat oder wenn er sich unwohl gefühlt hat. Und deswegen, mal war es 1 Stunde, mal waren es 3 Stunden. Aber ich erinnere noch, es gab dann auch in den ersten Wochen dieses Clusterstillen. Also wirklich manchmal alle 20 Minuten oder einmal die Stunde musste ich ihn andocken, weil er das gebraucht hat. Aber ich glaube, das ist nur in den ersten Wochen so, ne Manu?
Ja, und das kommt ganz häufig so zum Abend. Weiß nicht, ob es bei dir auch so war. So Lagerfeuerstillen nennt man das manchmal auch, weil es so eher zu den Abendstunden geht. Und da ist das so eine Mischung aus, vielleicht braucht dein Sohn vielleicht mehr Flüssigkeit oder was zu essen. Vielleicht braucht es auch einfach die körperliche Nähe. Und wenn du da so guckst, ob das Kind dir Anzeichen gibt, ist das eben dieses Stillen on Demand, also nach den kindlichen Bedürfnissen.
Ja, also ist einfach wichtig, sein Kind und die Bedürfnisse irgendwie gut kennenzulernen und sich dann so aufeinander einzugrooven. Roman und Daniel, die haben natürlich jetzt keine Muttermilch zur Verfügung gehabt, sondern dann das mit der Flasche gemacht. Aber ich glaube, in beiden Fällen ist es das Gleiche, dass man sich so aufeinander einstimmen muss. Ja. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Muttermilch und Prämilch, die es eben so als Pulver zum Beispiel zu kaufen gibt?
Es gab ja eine Zeit lang, da war immer Werbung, ist genauso gut wie Muttermilch. Das ist ja inzwischen verboten worden, weil eben bewiesen ist, dass es nicht die gleiche Zusammensetzung hat. Wir hatten ja schon geschaut, dass die Muttermilch sich immer nach den Bedürfnissen des Kindes orientiert, dass am Anfang, wenn die Kinder anlegen an die Brust, eher wässrig die Milch ist und später fetthaltiger. Wenn du das mit einer Flasche gibst, dann kannst du das natürlich nicht so imitieren. Mhm. Antikörper, Immunstoffe, die kann man sehr schlecht herstellen und dort mit in die Fertignahrung tun. Das heißt, es gibt da schon Unterschiede, vor allem natürlich auch preisliche Unterschiede, denn das musst du ja auch kaufen.
Ja, und das ist auch ein bisschen mehr Aufwand.
Und mit sauberem Wasser auch herstellen. Und das ist eben auch, wenn man jetzt weltweit schaut, manchmal auch ein Thema, dass es gar nicht so sauberes Wasser gibt, womit du das dann herstellen kannst.
Ja, und dann gibt es ja auch die Kombi, also stillen und zwischendurch mal die Flasche.
Ja, das kannst du nach deinem Bedürfnis orientiert machen. Also du kannst in der Flasche deine eigene Muttermilch haben, du kannst aber auch dort Fertignahrung machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast irgendwie was vor und kannst gerade nicht stillen, könntest du das so planen und dann auch die Flasche geben statt die Brust.
Naja, und wie ist es manchmal auch mit dem Bedürfnis des Kindes? Also wir haben es dann auch mal probiert irgendwann mit ein bisschen Prämilch. Aber die mochte er dann nicht.
Ja, das kann auch sein.
Und das kann dann auch passieren.
Vielleicht da noch ein interessanter Punkt, wenn du auf eine Stillmahlzeit verzichtest zu geben. Wir hatten ja auch die Bedürfnisse der Frau angeschaut, die gerade stillt. Dann kann es auch mal sein, dass deine Brust sehr voll ist und dass du dann zwischendurch auch darauf achten musst, dass die Milch irgendwie, da meldest du dich direkt, Lucia.
Ja, mein erster Wellness-Tag nach 6 Monaten.
Ja.
Und ich stand unter der Dusche und ich musste dann erstmal die Milch loswerden.
Ja, genau. Dass man das auch ein bisschen so auf dem Schirm mit hat, wenn man das ersetzt eine Nahrung, ja.
Genau, also wenn ihr in der Luxusposition seid, dass es quasi sogar noch Milch über ist, dann kann man natürlich auch in die Flasche nicht nur Prämilch tun, sondern man kann natürlich auch Muttermilch abpumpen.
Ja, und die einfrieren für spätere oder eben als Ersatz.
Gibt es denn sowas wie einen Best Moment, wann man mit der Flasche anfangen sollte?
Nee, also es gibt auch welche, die nie mit der Flasche anfangen oder von Anfang an das in der Flasche geben. Das kannst du für dich selbst entscheiden.
Ey, und für mich war das wirklich ein Best Moment, also wirklich ein richtig guter Moment, als dann unsere Kinder endlich Flasche bekommen haben, weil auf einmal kommen wir Partner mit ins Spiel und ich habe mich davor stellenweise wirklich so nutzlos gefühlt, dass ich gesehen habe irgendwie, wie Sarah struggelt und wie viel Arbeit das ist. Naja, und man selber steht irgendwie daneben, guckt so ein bisschen bedröppelt in der Gegend rum und hat das Gefühl, ich kann hier gar nichts machen. Aber wirklich ganz wichtig, dieses Gefühl ist falsch. Also wir als Partner oder Partnerin können echt eine Menge machen, weil man kann auch passiv beim Stillen helfen. Und ich habe Sarah mal gefragt, was waren eigentlich so Sachen, die dir damals geholfen haben. Und wir haben so zusammen mal so 4 Sachen rauskristallisiert. Also das erste ist, hey, wir können Sachen anreichen. Also Tuch, Stillkissen, man braucht ja doch so ein paar Utensilien zum Stillen. Zack, die könnt ihr irgendwie immer am Start haben und dann schnell anreichen, wenn man sie braucht. Der zweite Punkt ist, haltet eurer Partnerin den Rücken frei. Also Haushalt machen, Essen kochen, solche Sachen, so dass sie sich komplett aufs Stillen konzentrieren kann. Der dritte Punkt ist, keinen Druck machen, weil es gibt den gesellschaftlichen Druck, aber den kann ich ja auch als Partner oder Partnerin machen, wenn ich sage, ja, warum klappt das denn bei dir nicht oder so. Nein, also tragt die Entscheidung mit und vielleicht, wenn es da auch von anderen irgendwie blöde Kommentare gibt und so, dann könnt ihr verdammt nochmal irgendwie eure Partnerin verteidigen. Also auch das ist, glaube ich, cool. Und der letzte Punkt, Manu, du hast es eben schon gesagt, Ruheräume schaffen. Also wenn ihr jetzt gerade merkt, irgendwie Haus ist voll, Leute sind da oder so, dann lockt die mal irgendwie in die Küche, so dass dann das Wohnzimmer oder was auch immer, das Schlafzimmer frei ist, dass man sich da als Partnerin entspannt zurückziehen kann und Ruhe hat zum Stillen.
Hilft ungemein, auf jeden Fall, kann ich so sagen, wenn man diesen Support bekommt. Wir haben es versprochen, wir spielen in dieser Folge nochmal den Mythenbuster. Denn rund ums Stillen gibt es ja viele Mythen und die lassen wir jetzt nochmal von Manu checken.
Oh, und jetzt kommt mein Lieblingsmoment, denn dieses Element haben wir wieder für euch.
Manuelas Mythencheck.
Woran ich mich gut erinnern kann. Kein Kümmel essen und man darf oder man sollte sogar Malzbier trinken.
Genau, gibt es auch im Krankenhaus. Also da wurden wir damals mit Malzbier versorgt und dachte ja, wenn wir es im Krankenhaus geben, dann muss was dran sein.
Genau, erstmal zu diesem Malzbier. Es ist ja gar nicht Malzbier, was ihr auch im Krankenhaus bekommt oder was empfohlen ist. Da ist nämlich ja in richtigen Malzbier ist Alkohol drin.
Ah.
Es ist ein Malztrunk, den man da so bekommt.
Sagt das so umgangssprachlich.
Genau, aber eigentlich ist es eben kein Bier, sondern ein Malztrunk, der wird nicht gegärt und hat 0,0% Alkohol, wie in der Schwangerschaft auch, gilt das auch in der Stillzeit.
Manuela Tavares, auch noch Bierbrauexpertin.
Genau. Die Datenlage zu diesem Malztrunk ist, dass es vor allem Energie liefert. Also du brauchst ja viel Energie, um zu stillen und auch Flüssigkeit. Ob das jetzt wirklich das Stillen, die Milchproduktion oder so anregt, dazu gibt es keine richtig konkreten Daten. Erstmal zu dem Malztrunk, dann zu den Sachen, die du selber isst. Das hat sehr viel damit zu tun, wo man lebt auf der Welt, was dir gesagt wird, was du essen darfst oder nicht essen darfst. Es gibt dazu eigentlich keine richtige Evidenz, keine Beweise, dass es wirklich miteinander zusammenhängt. Du darfst also theoretisch auch Sachen essen, die Muttermilch wird ja aus Blut dann hergestellt letzten Endes und übernimmt ja nicht alles, was in deinem Blut dann drin ist. Es gibt so eine Barriere, einiges wird übertragen, anderes eben nicht. Und es muss nicht dazu führen, dass Dinge, die du isst, die dich zu einem Blähbau führen, auch bei deinem Kind dazu führen. In anderen Ländern wird was ganz anderes behauptet, auch zum Beispiel Zitrusfrüchte, dass der Po wund wird. Wenn du eine Zitrusfrucht isst und stillst, ist nicht evidenzbasiert. Also gute Nachricht eigentlich, du kannst erstmal essen, was du möchtest.
Ich erinnere mich noch an Knoblauch, das war immer so ein Thema.
Ja, auch nicht. Ananas oder andere Zitrussachen, Apfelsaft oder so, ist eigentlich kein Thema, nicht evidenzbasiert. In anderen Ländern wird es andere Mythen dazu geben. Aber wenn du feststellst, dass bei einer bestimmten Nahrung dein Kind doch einen wunden Po hat oder so, dann kannst du trotzdem versuchen, darauf zu verzichten. Aber erstmal dürfte man da eigentlich alles essen.
Ich habe mich gerade nur gefragt, warum ausgerechnet Kümmel?
Ja, eben. Also in anderen Ländern ist das eben ganz anders.
Noch ein Mythos, man muss beim Stillen immer die Seite wechseln. Also Sarah hat sich sogar damals im Handy notiert, welche Seite sie wann gestillt hat. Mhm. Ist das notwendig, das so tabellarisch festzuhalten?
Ja, es gibt sogar sozusagen so den Trick, dass man wie so ein Armband hat und das dann immer umsetzt auf die Seite. Ich sag mal, vielleicht am Anfang, dann, wenn du in die Milchproduktion, Milchanregung kommst, in die Stillbeziehung, dass man beide Brüste anregt. Aber perspektivisch gesprochen ist das eigentlich egal. Wenn du zweimal hintereinander die gleiche nimmst, dann wird sich auch der Milchbedarf an dieser Seite eben der Nachfrage anpassen. Es kann sein, dass dein Kind sogar nur eine Seite mag. Das habe ich auch schon häufig erlebt.
Ja,
das ist gar nicht
ein Kind mit Lieblingsseite.
Ja, und dass man es dann quasi zwingt auf der anderen Seite. Es kann sein, dass es sich so einspielt, dass du nur die linke Seite gibst. Dann hat man punktuell auch eine Brust, die deutlich größer ist als die andere. Auch das bildet sich alles wieder zurück. Also man muss nicht zwingend immer ganz, ganz explizit nach Tabelle darauf achten.
Was ist mit dem Mythos, dass man keine Medikamente oder auch Narkosen während der Stillzeit bekommen soll?
Ja, das ist wirklich ein sehr großer Mythos, der eine große Rolle spielt. Auch manchmal Operationen, das Abstillen empfohlen wird, wenn man operiert wird. Also das ist auf jeden Fall falsch. Man kann Narkosen bekommen, wenn man stillt. Die meisten Medikamente sind sehr gut verträglich. Sollte man etwas bekommen, was nicht gut verträglich ist, klärt man das ab und kann zum Beispiel eine Mahlzeit einfach verwerfen, also einmal abpumpen, diese Milch nicht geben und dann aber darauf folgend, es wird ja neu produziert, dann hast du ja auch keine Narkose mehr, kannst du dann auch deine Muttermilch wieder weitergeben. Sehr viele Medikamente kannst du nehmen, also wirklich das Absprechen mit der Ärztin, dem Arzt und Apotheke und sich nicht durchquälen. Also auf jeden Fall Schmerzmittel zum Beispiel, wenn du Migräne hast oder so, kannst du auf jeden Fall nehmen.
Und dann Mythos, du hast es uns vor der Podcastaufnahme schon verraten und es hat mich wirklich umgehauen. Es geht darum, was ist, wenn ich zu früh den Schnuller gebe? Da sagen ganz viele vorsichtig, nicht zu früh den Schnuller geben, weil es kann dann zu einer sogenannten Saugverwirrung kommen. Bedeutet, das Kind weiß dann nicht mehr, was ist irgendwie Brustwarze, was ist Schnuller und dann klappt auf einmal das mit dem Stillen nicht mehr. Riesenthema, hat uns damals auch umgetrieben. Viele Eltern geben auch gar keinen Schnuller deswegen. Manu, deine Antwort ist krass.
Was ist so schön, dass wir dafür hier zusammensitzen. Wenn es das Einzige ist, was du aus der Folge heute mitnimmst, dann ist es, dass es keine Saugverwirrung gibt.
Halleluja!
Also ich sag mal, bei einem reifen Kind, was gestillt wird und du entscheidest, du gibst den Schnuller, aus welchen Gründen auch immer, kannst du sehr sicher sein, dass es keine Saugverwirrung gibt. Wenn du ein zeitgerecht geborenes Kind hast und du schon gut stillen kannst und auch früh schon den Schnuller dazugeben möchtest, es ist wirklich gar kein Problem, sagen aktuelle Übersichtsarbeiten.
Ja, cool.
Also großes Thema bei uns in der Ausbildung, Stillausbildung auch damals, weil sich das, und das habe ich ja schon so viele Jahre her gemacht und es zieht sich einfach immer weiter durch. Also auf jeden Fall das heute mitnehmen.
Und dann gibt es noch den Mythos, wenn man stillt, dann hat man unendlich viel Durst. Und ich muss sagen, ja, ich habe viel getrunken beim Stillen, aber ich war mir nicht so sicher, ob es jetzt am Stillen liegt.
Ja, also dazu gibt es auch keine richtig evidenzbasierten Daten, aber es ist schon so, dass es auf jeden Fall gut ist, immer ein Glas Wasser mit dabei zu haben, wenn du stillst. Also während du stillst, kann es sein, dass du durstig bist. Und wenn wir einmal überlegen, dass du ja mehrere Milliliter Milch produzierst und die aus dem Blut kommen, kann man sich ja auch vorstellen, dass da so ein Bedarf an Flüssigkeit herrscht in dieser Zeit.
Noch ein Mythos. Stillzeit, also die nationale Stillkommission, ja, ich war selber überrascht, aber die gibt es, die gibt keine maximale Dauer an. Jetzt kenne ich aber den Mythos, dass man bis zum ersten Lebensjahr stillen sollte und danach dann abstillt, im Optimalfall. Also was stimmt denn jetzt?
Also die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, empfiehlt ein ausschließliches Stillen in den ersten 6 Monaten. Und ausschließlich stillen heißt, dass dein Kind tatsächlich nur die Muttermilch bekommt. Also keine Tees oder andere Getränke
Wasser
zusätzlich.
Oder so.
Nee, gar nichts. Denn der Flüssigkeitsbedarf kann über die Muttermilch komplett gedeckt werden. Nach 6 Monaten reichen die Nährstoffe eigentlich nicht mehr nur aus der Muttermilch. Das ist so diese klassische Zeit, wo zusätzlich Nahrung, die Beikost, gegeben wird. Du kannst aber dein Kind so stillend begleiten, so lange, wie es für euch beide gut ist. Kann mal ein Jahr sein, kann kürzer sein, kann aber auch eine
Länge. Kann auch länger sein.
Kann auch länger sein, ja.
Wenn das Kind irgendwann auszieht, dann wird es halt schwierig.
Dann musst du mitziehen.
Jo, da haben wir wieder mit vielen Mythen aufgeräumt heute. Ich bin immer noch komplett geflasht, dass es diese Saugverwirrung tatsächlich nicht gibt. Ich finde es aber auch schön, ich habe mir auch nochmal mitgenommen aus dieser Folge, den einen perfekten Weg, den gibt's nicht, sondern perfekt ist immer das, was sich für euch gut anfühlt.
So ist es. Wir machen an dieser Stelle Schluss, damit Tim und ich uns wieder um die Kids kümmern können. Am Donnerstag sind wir wieder da mit der vorerst letzten Folge dieser Staffel. Dann geht's um die ersten Tage mit Kind, also die Zeit, die man als Wochenbett bezeichnet. Was ist das eigentlich? Auf was müsst ihr euch da einstellen? Und wie kann der Partner oder die Partnerin euch da unterstützen?
So ist es.
Und für die nächste Folge wird auch eine Hebamme wieder dabei sein. Das ist Laura Kuck, das ist eine Hebamme, die ganz viel Wochenbettbetreuung durchführt.
Die Folge findet ihr ab der nächsten Woche dann in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Teilt unseren Podcast gerne mit Freunden und Freundinnen und bewertet ihn gerne.
Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, wenn ihr Feedback für uns habt, an tatsächlichschwanger@ndr.de, tatsächlich mit AE. Also gerne mal sagen, zum Beispiel, was ihr euch für eine zweite Staffel alles so an Themen wünschen würdet. Und Manu, jetzt dein vorletztes Schlusswort für diese Staffel. Bin gespannt, was es diesmal ist.
Ja, heute zum Ende würde ich eigentlich denken, ich wünsche mir, dass die Stillbeziehung genauso wird natürlich, wie du es dir vorstellst. Und wenn du entscheidest, du möchtest gar nicht stillen, auch das ist vollkommen in Ordnung. Und ich denke, alles ist gut, so wie es ist.
Eins wollen wir noch schnell loswerden, denn heute in der Folge haben wir ja auch drüber gesprochen, was man gut essen kann und auf was man lieber verzichten sollte, wenn man stillt. Und Ernährung ist ja auch während der Schwangerschaft ein Thema. Und mit Kindern denkt man sowieso viel drüber nach, was man denen zu essen gibt und füttert. Völlig zu Recht, denn mit der richtigen Ernährung, da tut man eben auch was Gutes für seine Gesundheit und die seiner Kinder. Und genau darum geht's in dem Podcast Die Ernährungsdocs. Essen als Medizin ist von unseren Kollegen vom NDR und den legen wir euch heute besonders ans Herz.
Das sind vier Ärzte und Ärztinnen, die abwechselnd mit Host Julia Diemann sprechen und die immer so einen Fall durchgehen. Und die Patienten kommen auch selber zu Wort. Und was mir ganz gut gefällt, man lernt die auch so ein bisschen kennen. Zum Beispiel in Folge 11. Da kämpft ein Mann mit starkem Übergewicht. Der ist aber auch Gitarrist und hat eine ganz erfolgreiche Coverband. Und das bekommt man sogar auch zu hören. Und er will ja auch weiter auf der Bühne stehen. Aber er ist auch ganz schön krank geworden durch das Übergewicht. Dagegen soll dann Intervallfasten und nordische Ernährung helfen. Was das genau ist und ob das klappt, dafür müsst ihr selbst einschalten. Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD Audiothek. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge. Den Link haben wir euch auch in die Shownotes gepackt.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maciewski und Stephanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlich schwanger.